Tonight, live from Candyland, three fine young men from Germany, Benny, Paddy, and Tom with Piratenplausch.
Sponsored by Dr. King Schultz's Dentures. If it doesn't hurt, you're not doing it right.
Hey, hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag von bewegten Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, hey, Piraten, mach die Leiden los. Anker richten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß.
Wir streiten und wir lachen, nur dafür sind wir da.
Köpfe rollen, es geht heiß her und Träume werden wahr. Sammelt euch Matrosen, auf Deck nun vorwärts Marsch. Erzählt nur nichts dem Mauskonzern.
Schutzkrieg ist euch am Arsch.
Hey, hey, Piraten, kommt ganz schnell herbei. Schwingt, geschwingt das Holzbein, sonst ist der Spaß vorbei. Hey, hey, Piraten, der Plausch, der ist famos. Drum setzt euch und höret her, jawoll, es geht jetzt los.
Flashback zum April 2020. In unserer ersten Episode haben wir bereits einen Kultfilm von ihm besprochen und heute plauschen wir erneut über einen seiner Filme. Und damit herzlich willkommen zu Episode 7 der dritten Staffel mit Quentin Tarantinos Django Unchained.
The D is silent.
Brutal ehrlich, manchmal vielleicht ein bisschen trashig, auf jeden Fall mit einer Prise Humor und ja, auch Splatter und definitiv irgendwie independent. Wir haben mit Tarantinos Arbeitsweise echt mehr gemein, als man auf den ersten Blick denken könnte. Daher sprechen wir auch heute wieder eine Spoilerwarnung aus.
Spoilerwarnung.
Django Unchained ist ein Western aus dem Jahr 2012 mit einer Länge von 2 Stunden und 45 Minuten.
Ja.
Tarantino schrieb wie immer das Drehbuch selbst und führte auch Regie. In den Hauptrollen sind Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington und Samuel L. Jackson zu sehen.
Mhm.
Bei einem geschätzten Budget von etwa 100 Millionen US-Dollar spielte Django Unchained weltweit etwa 426 Millionen Dollar ein.
Ching, 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 ching.
Tarantino gewann zum zweiten Mal einen Oscar fürs beste Originaldrehbuch. Den ersten gab's für...
Pulp Fiction.
Pulp Fiction, ja.
Exakt.
Krass.
Auch Christoph Waltz durfte als bester Nebendarsteller seinen zweiten Academy Award mit nach Hause nehmen. Den ersten gab es auch schon unter Tarantinos Regie, nämlich 3 Jahre zuvor für seine Leistung in
Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds.
Exakt. Tom, fass uns doch bitte zusammen, worum es in Django geht.
In Django, the D is silent. Jawohl, ja, sehr gerne. Im Jahre 1858 wird der Sklave Django, der von seiner Frau Brunhilde getrennt wurde, im tiefen Süden der USA vom deutschen Kopfgeldjäger und ehemaligen Zahnarzt Dr. King Schulz befreit und auf eine Kopfgeldjagd mitgenommen, bei der er die gesuchten Gangster identifizieren soll. Da beide gut zusammenarbeiten und Django ein guter Schütze wird, gehen sie den Deal ein, über den Winter weiter Kopfgelder zu verdienen und anschließend Djangos Ehefrau zu finden und zu befreien. Brunhilde, so finden sie schließlich heraus, befindet sich mittlerweile im Besitz des sadistischen Plantagenbesitzers Calvin Candy, dessen Plantage Candyland sie daher unter dem Vorwand aufsuchen, einen Sklaven für Ringkämpfe zu kaufen und Brunhilde quasi nebenbei zu erwerben. Candys Haussklave Steven allerdings durchschaut sie und teilt seinem Herrn das wahre Vorhaben seiner Gäste mit, woraufhin dieser ihnen Brunhilde unter Gewaltandrohungen lediglich zu einem exorbitanten Preis überlässt. Angewidert von Candys Verhalten verweigert Schulz ihm daraufhin den Handschlag und tötet ihn nach weiteren Provokationen, was eine Schießerei zur Folge hat, in der Schulz stirbt und Django schließlich gestellt und erneut versklavt wird. Auf dem Weg zu einer Mine kann er seine Wächter allerdings überlisten und zur Plantage zurückkehren, wo er ein Massaker unter Candys weißem Gefolge und auch Steven anrichtet, das Herrenhaus mit Dynamit in die Luft sprengt und anschließend mit Brunhilde in die Nacht davonreitet. Classic Tarantino Romance.
Krass, vielen Dank. Das hätte ich nicht gedacht, dass du da so viel Handlung in so eine kurze Zeit zusammenfasst.
Das war wirklich gut. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben.
Respekt.
Thank
Tom.
You, thank you, thank you.
Danke dir. Paddy, als wir Pulp Fiction besprochen haben, haben wir noch nicht wirklich über die RegisseurInnen gesprochen.
Nein, wir waren noch so klein und unschuldig.
Erzähl uns doch einfach mal was über Quentin Tarantino, lieber Paddy.
Ja, das mache ich. Ich kann nur empfehlen, auch mal in eine Doku auf Amazon Prime reinzugucken. Die heißt Tarantino, The Bloody Genius. Ah. Gibt einen größeren Einblick in seine Filme und darin, was Tarantino ausmacht und was alle an ihm so bewundern. Ich fand es sehr interessant.
Cool.
Hier mal ein Rundumschlag seiner Filme. Also eigentlich zähle ich alle auf, weil es sind ja nur 9.
Ja, das ist so krass, ne? Das vergisst man immer.
Oder nur in Anführungszeichen. Wenn ich jetzt gleich die Titel sage, werden alle sagen, boah, der, der auch und so. Also angefangen mit Reservoir Dogs.
Oh, der.
Ja, der. Direkt danach Pulp Fiction.
Ah, der.
Ja, der. Jackie Brown. Keiner gesehen.
Nee.
Kill Bill Volume 1 und 2.
Ja.
Yeah.
Death Proof.
Ach, der, ja.
Den will ich unbedingt sehen. Inglourious Basterds.
Der.
Django Unchained.
Yeah.
The Hateful Eight.
Ja. Yeah.
Yeah.
Und zuletzt Once Upon a Time in Hollywood.
Ja. Yeah.
Noch nicht gesehen.
Und das Krasse ist, es wird nur noch ein einziger weiterer Film folgen.
Ach echt?
Tarantino hat angekündigt, dass er nach 10 Filmen keine Filme mehr machen will.
What?
Das wusstet ihr nicht?
Naja, aber das haben doch andere Leute auch schon ähnlich angekündigt und dann kam es immer
wieder. Naja, wer weiß.
Ja, Digga, aber es ist Quentin Tarantino. Der macht das. Ich sag's dir, der macht das. Außerdem ist der Mann ja noch als Drehbuchautor unterwegs und das nicht so knapp. Yeah. Er schrieb unter anderem für Natural Born Killers und stimmt. From Dusk Till Dawn und True Romance, die Drehbücher.
Mhm.
Cooler Typ.
Der Typ hat's einfach drauf. Das war's.
Vielen Dank, Paddy.
Bitte.
Die SchauspielerInnen.
SchauspielerInnen!
Allen voran natürlich Jamie Foxx himself. Der 1967 als Eric Marlon Bishop geborene texanische Schauspieler ist erst der dritte afroamerikanische Schauspieler, der bis dahin für eine Hauptrolle mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Nämlich 2005 für Ray.
Auch ein sehr geiler Film.
Oh ja.
Yeah.
Er begann seine Karriere zunächst als Stand-up-Comedian in kleinen Clubs in Los Angeles. Ab 1996 spielte Fox dann in der Sitcom Jamie Foxx Show mit.
Ach was.
Und wurde in den USA bekannt.
Geil.
Seit 1995 feiert Fox auch musikalische Erfolge und landete mit dem Album Unpredictable 2005 auf Platz 1 der Billboard-Charts.
Wow.
Mhm. 1992 landete Fox seine erste Filmrolle in Toys, tödliche Spielzeuge, an der Seite von Robin Williams. Seinen wirklichen Durchbruch hatte er aber als Gegenspieler von Tom Cruise in Collateral.
Oh.
Weitere Titel seiner erstaunlichen Filmografie sind, wie schon genannt, Ray, wo er den blinden Jazzmusiker Ray Charles verkörperte, Dreamgirls, Baby Driver und 2 Spider-Man-Filme.
Ja.
Meistens wird Jamie Foxx von Charles Rettinghouse synchronisiert. Und wer sich von euch jetzt nicht wirklich daran erinnert, wie Jamie Foxx auf Deutsch klingt,
vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Mein Name ist Django, Django Freeman, Kopfgeldjäger aus Amerika.
Ladies and Gentlemen, Charles Rettinghouse, vielen Dank für diesen kleinen Beitrag in unserer Episode.
Woo.
Und wer weiß, vielleicht hören wir ihn ja später nochmal an einer anderen Stelle in dieser Episode.
Oh, Benny,
Spoiler!
Christoph Waltz, Jahrgang 1965, ist ein österreichisch-deutscher Schauspieler, der richtig lange auf seinen internationalen Durchbruch warten musste.
Ja.
Nämlich war es Tarantino selbst, der ihn mit Inglourious Basterds weltweit zu einem der gefragtesten deutschen Schauspieler machte.
Mhm.
Sein Großvater und sein Stiefvater waren beide berühmte Schauspieler am Burgtheater in Wien. Waltz selbst studierte am Wiener Max-Reinhardt-Seminar und am Lee Strasberg-Institut in New York Schauspiel. Mhm. Er spielte daraufhin unter anderem in Wien, Zürich, Hamburg, Köln und Frankfurt Theater, was jetzt auch keine schlechten Städte sind, um Theater zu spielen.
Nein.
Seit den 70ern spielte er dann auch in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mit. Für eine Wiener Tatortfolge war er tatsächlich auch einmal der Ermittler.
Uhe.
2000 hat er dann zum ersten Mal auch selbst Regie geführt und wie eben schon gesagt, wurde er ab 2009 schlagartig auch international berühmt.
Mhm.
Und danach ging es so richtig los. Dann folgten große Hollywood-Produktionen wie The Green Hornet oder Wasser für die Elefanten. Weitere erfolgreiche Filme mit ihm sind Der Gott des Gemetzels, die beiden James-Bond-Filme, Spectre und Keine Zeit zu sterben. Und zuletzt The French Dispatch.
Ja.
Leonardo DiCaprio. Schon wieder.
Mensch.
Insgesamt ist das tatsächlich unser dritter Film mit Leo. Und diese Staffel werden wir auch noch ein viertes Mal einen Film mit ihm in der Hauptrolle besprechen.
Der ist einfach überall dabei. Was sollen wir machen?
Ja.
Daher lasse ich ihn heute mal aus.
Nein.
Sorry, Leo.
Wir werden, glaube ich, noch genug über ihn sprechen.
Ich bin immer noch sauer, dass er für diesen Film keinen Oscar gekriegt hat, sondern für fucking Revenant.
Ja.
Ja.
Kerry Washington, die Brunhilda spielt, kommt aus New York City und hat 1998 an der George Washington Universität ihr Schauspielstudium absolviert. Mhm. Ich fand sie großartig in der Amazon-Serie Little Fires Everywhere. Mhm. Riesige Empfehlung. Tolle, tolle Serie. Mhm. Außerdem war sie vor Django Unchained schon mal an der Seite von Jamie Foxx zu sehen, nämlich in Ray. Da hat sie auch seine Frau gespielt.
Ach, guck mal, das weiß ich gar nicht mehr. Cool.
Des Weiteren war sie in zwei Fantastic Four-Filmen zu sehen und zuletzt 2020 in The Prom.
Nice.
Weitere SchauspielerInnen in diesem Film sind, wie immer, fast Samuel L. Jackson und natürlich Quentin Tarantino selbst, weil er immer auch einen Cameo hat und eine ganze Riege an SchauspielerInnen, die ich jetzt nicht mehr einzeln aufzählen werde, weil wir wollen ja irgendwann auch nochmal fertig werden.
Ja!
Die Adventure Survival Show mit Hans Krokobrecher.
Hallo, liebe Adventure-Freunde. Super stark, dass ihr wieder dabei seid bei meiner neuesten Expedition. Heute bin ich einem ganz speziellen Zeitgenossen auf der Spur, der entweder die unterste Entwicklungsstufe unserer Spezies darstellt oder aber leider ihr innerstes Wesen offenbart. Man weiß es nicht genau. Die Rede ist von Rassisten. Dieser aggressiv-tumpe Genosse sieht seinen Mitmenschen zwar meistens zum Verwechseln ähnlich, verfügt allerdings nicht über die simpelsten Eigenschaften, die uns Menschen normalerweise auszeichnen. Empathie, Reflexion und ein Intelligenzquotient, der sich zumindest knapp über Zimmertemperatur bewegt. Soweit die allgemein anerkannten Fakten. Aber euer Hans will es heute natürlich genau wissen. Der Rassist findet sich überall auf der Welt, in nahezu allen Kulturen und Sozialisationen. Sein hervorstechendster Vertreter ist allerdings der Weiße, meist heteronormative, meist eher ungebildete Mann. Oh, und wenn ich mich nicht irre, dürften wir auch gleich einen zu Gesicht bekommen.
Deutschland, Deutschland, über alles.
Oh, Wahnsinn, Freunde, wir haben wirklich Glück. Dann wird es Zeit, ihn durch ein paar wohl vorbereitete Köder in die Falle zu locken, damit wir uns genauer mit ihm beschäftigen können. Zu diesem Zweck habe ich mir ein paar ausrangierte Wahlplakate der AfD besorgt und sie am Wegesrand aufgehängt. Ich darf nicht vergessen, sie nachher wieder abzuhängen. Denn hängen Plakate zu lange noch rum, nachdem eine Wahl vorbei ist, muss die betreffende Partei ein Bußgeld bezahlen. Und das will ja nun wirklich niemand, nicht wahr? Oh, Freunde, es funktioniert. Der Rassist folgt meinem Weg aus Plakaten in den Wald. Meine Köder sollten ihn direkt zu einem Grillplatz führen, wo wir ihn dann erwarten werden. Auf Position, Freunde.
Deutschland kann ja nicht alle aufnehmen. Wir sind ja nicht das Sozialamt der Welt. Aber wie lange sollen wir uns denn noch entschuldigen? Wir können auch nicht ewig diese... Oh, Bier.
So, Freunde, Zeit für meinen Auftritt. Ich werde zunächst versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen. Mit einigen bewährten Mitteln aus Politik und Medien. Emotionale Suggestivfragen, Propaganda und Vereinfachung von komplexen Inhalten. Wünscht mir Glück. Hallo, mein Freund. Prost! Ich bin Hans und ich muss wirklich sagen, diese sogenannten Flüchtlinge, wieso kommen da immer nur junge Männer? Ich würde ja bleiben und im Krieg kämpfen, außer wenn ich dabei eine Maske tragen müsste, da würde ich ja ersticken. Aber das darf man ja heutzutage alles gar nicht mehr sagen, nicht wahr?
Genau so ist es.
Fortsetzung folgt. Wie hat euch der Film gefallen? Wenn das für euch okay ist, dann mache ich den Anfang. Und ich hoffe, ihr habt starke Nerven.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
Eigentlich mag ich keine Filme, in denen Rache das Hauptmotiv ist. Ich bin kein großer Fan von Christoph Waltz und zu viel Splatter und Gewalt kann ich nicht ausstehen. Gut, und der Film ist mir eigentlich zu lang mit fast 3 Stunden Laufzeit. Aber in diesem Fall, ich mag Tarantino und vor allem liebe ich die schauspielerische Leistung in dem Film. Das ist wirklich beeindruckend, grandios.
Wow!
Yay!
Und das Thema ist bedrückend, erschreckend, beängstigend.
Das war jetzt gar nicht so schlimm wie gedacht.
Nein, ach Quatsch, ich habe euch ein bisschen aufs Glatteis geführt.
Ach so.
Dann sag ich mal was dazu. Tarantinos fast 3-stündiges Südstaaten-Epos hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck bei mir. Gewohnt absurd-komische Dialoge, ein gut gelaunt aufspielendes Ensemble, coole, teils extra komponierte Musik sowie eine gewagt trashige, aber mutige Herangehensweise einerseits machen ebenso Freude wie teils deutliche Längen im Zusammenhang mit der Slaventhematik, mitunter schwer zu ertragende Gewaltorgien und eine überbordende Flut an Referenzen andererseits einen etwas schalen Beigeschmack hinterlassen und die Frage aufwerfen, ob sich das Prinzip des Tarantino-Films teilweise ein bisschen selbst überholt hat und ausreicht, um eine eigenständige Geschichte zu erzählen.
Okay, das wird eine lustige Diskussion. Mhm. Dann sage ich jetzt einfach mal meine. Mhm. Ich traue mich nicht. Die Dialoge sind einfach göttlich. Die schauspielerische Leistung ist göttlich. Der Film ist göttlich. Easy, einer meiner Favorite Tarantinos.
Okay.
Das war leicht und bekömmlich.
Gut. Na dann, gehen wir in Medias Res.
Ja, womit wollen wir anfangen?
Dann lass doch gleich mit dem Elefanten im Raum anfangen. Sklaverei.
Kann man 2012, also im 21. Jahrhundert, einen Film über Sklaverei machen und kann man ihn dann so machen und, ja.
Mhm. Ich erinnere mich, dass damals, als der Film rauskam, das durchaus in der Diskussion auch war, ne? So im Sinne von, okay, ja, ist es jetzt okay, wenn Tarantino sich des Themas annimmt. Witzigerweise im selben Jahr kam ja dann auch 12 Years a Slave raus, der ist auch 2012 erschienen, ne? Der sich dem Thema auf eine ganz andere Art und Weise nähert. Aber was damals zum Thema Tarantino einige Leute gesagt haben und was ich auch dachte, ist so, naja, wenn es halt außer ihm vor ihm keiner gemacht hat, ne, dann natürlich, ne? Also wenn sich niemand an das Thema rantraut, dann macht er das halt.
Okay, ich war jetzt nicht vorbereitet, dass wir tatsächlich in so eine diepe politische Plauschrichtung gehen. Alles klar, ich muss kurz überlegen.
Mach das. Dann sag ich kurz mal was, während du überlegst. Der Vergleich liegt nahe mit 12 Years a Slave, weil selbes Jahr und selbe Thematik im Grundsätzlichen. Ich persönlich verstehe die Kritik an der Gewaltdarstellung nicht bei Django Unchained, weil eigentlich gibt es wirklich überdrehte Gewalt im Tarantino-Style, gibt es nur gegen Weiße. Die gibt es nicht gegen die schwarzen Sklaven, sondern bei den Sklaven wird einfach gezeigt, was passiert ist. Das wird nicht überhöht, das wird nicht überdreht. Das passiert tatsächlich nur mit den, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, mit den Bösen.
Ah, krass. Guck mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber mir jetzt, wo du es sagst...
Aber du hast recht. Ich dachte gerade an das Ende, als Django das Herrenhaus stürmt und wenn er da sich durchballert, ne, und die ganzen Blutfontänen in die Luft spritzen.
Ja.
Genau. Also ich empfinde diesen Film hochgradig als Stellungnahme von Tarantino und zwar ganz klar auf Seiten der afroamerikanischen Bevölkerung, die halt in dieser Zeit so dermaßen gequält wurde.
Ja.
Und deswegen habe ich das nie verstanden, dass Leute sich über diesen Film so echauffiert haben.
Und dann muss ich das vielleicht noch ganz kurz, weil ich das gesagt habe in meiner Zusammenfassung, dann würde ich es vielleicht noch kurz korrigieren. Ich finde nicht, dass die Gewaltorgien falsch sind, die gezeigt werden. Ich finde sie nur einfach persönlich. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass ich es etwas schwer erträglich fand.
Ja.
Das geht mir aber mit den neueren Tarantino-Filmen immer öfter so. Also Reservoir Dogs, ich meine, ist auch eine in Blut getränkte Farce. Ne? Aber da hat es mir irgendwie weniger ausgemacht. Das sind so die letzten Filme, die so rauskamen, wo es dann irgendwie, ich weiß nicht, auf irgendeine Art immer expliziter wurde. Ich mag es tatsächlich immer weniger.
Ja.
Also es hat gar nichts damit zu tun, dass das nicht stimmt oder falsch ist so, aber ja, das meinte ich damit nur. Und im Zusammenhang mit der Sklaverei fand ich es halt nochmal härter zu sehen.
Verstehe ich.
Also wir haben jetzt zwei verschiedene Themen, finde ich, die wir gerade hier besprechen. Das müssen wir ein bisschen voneinander trennen.
Ja.
Das eine ist wirklich, darf eine weiße Person einen Film über ein Thema machen, das hauptsächlich People of Color betrifft, beziehungsweise ne, Sklaverei, in dem Fall explizit, darf ein weißer Regisseur sowas. So, das ist die eine Sache. Und die andere ist diese explizite Gewaltdarstellung, wie du sagst, Tom, die immer mehr wird bei seinen Filmen oder vielleicht auch immer extremer. Ich fand es auch sehr, sehr viel und sehr brutal und sehr krass, aber zum Teil einfach auch so überhöht, dass es wieder amateurhaft lächerlich war. Also, wenn die Schwester von Monsieur Candy da in diesem Türrahmen steht und Django ballert auf sie und sie wird da weggezogen.
Ja, voll.
Ja, das ist schon witzig, das stimmt.
Aber es ist schon explizit gewalttätig und teilweise auch einfach spritzt so vieles Blut und ich weiß gar nicht, ob das einfach nur die Sehgewohnheit ist von Filmen, dass man sagt, das finde ich jetzt aber unrealistisch oder die Farbe des Blutes oder die Konsistenz.
Ja.
Das sind ja alles Gewohnheiten, die wir uns antrainiert haben, Sehgewohnheiten, wo wir sagen, das ist realistisch oder das nicht.
Ja.
Es gibt so einen gewissen Filmrealismus und der wird bei Django, finde ich, nochmal erhöht und auf eine Ebene gebracht, dass es wirklich schon absurd ist, wie viel Blut da fließt und so.
Das Stimmt, aber es gibt dann zum Beispiel in denselben Szenen, wenn dann, also zum Beispiel als Django da am Ende das Herrenhaus stürmt, es gibt zum einen halt die Blutfontänen und die Miss Candy, die halt durch die Gegend fliegt, was witzig ist, aber es gibt auch diesen einen Typen, der auf dem Boden liegt und halt immer wieder getroffen wird und über den Dialog der anderen dann einfach vor sich hinschreit und hinleidet. Mhm. Das passiert dann die ganze Zeit und das ist dann wieder so explizit, dass es mich aus diesem völlig überhöhten Splatter-Fun, sag ich mal, da einfach rausholt, weißt du?
Es soll dann auch wahrscheinlich irgendwie lustig sein, vielleicht, weil es hat ja eine gewisse Komik, weil es ein Timing hat irgendwie, ne?
Ja, er wird ja auch immer wieder getroffen. Ich glaube auch, dass Django ihn tatsächlich als Schutzschild auch benutzt und so. Und er wird dann immer wieder von seinen eigenen Typen getroffen. Also es hat dann schon so eine Komik. Aber ich kann dann irgendwie auch, wenn es noch so hoch spritzt, ich kann dann irgendwie schlecht das nicht sehen, dass das dann trotzdem ein Mensch ist, ne?
Ja.
Der da immer wieder Treffer abbekommt und dann vor Schmerzen schreit.
Ja, gerade wenn es eben, und damit möchte ich jetzt nochmal kurz irgendwie darauf zurückkommen, wenn es eben eigentlich darum geht, wie brutal die schwarze Bevölkerung oder die versklavten Menschen behandelt wurden.
Ja.
Deswegen ist es wirklich eine Frage. So, darf ein weißer Mann, also was will dieser Film? Will dieser Film ein realistisches Bild zeichnen? Nein, will er nicht.
Nein.
Ich persönlich fand die Frage gar nicht so wichtig, ob der Regisseur Tarantino, ob er jetzt weiß ist oder nicht, sondern es war mehr die Herangehensweise, die man von ihm kennt. Und ob das diesem Thema jetzt gerecht werden kann. Ich sehe in dem Film gar nicht explizit so eine weiße Sichtweise darin. Eher im Gegenteil, weil er sich auch an gewissen Vorbildern bedient hat, darüber können wir auch gleich sprechen, die gar nicht so explizit weiß sind. Also das ist gar nicht das, was mich so am meisten umtrieben hat, die Frage. Sondern eher wirklich die Frage, so man weiß, was Tarantino für Filme macht und wird das dieser Thematik gerecht?
Hm.
Ja, ich würde mich aus dieser Diskussion, ob er das darf oder nicht, gerne raushalten, weil ich nicht sehe, inwieweit wir weiße deutsche Jungs befugt sind, darüber zu richten, ob er das darf oder nicht.
Sind wir nicht, nein.
Eben, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, nicht besonders zielführend, ob wir jetzt darüber diskutieren, ob Tarantino das darf oder nicht.
Ja.
Ich kann es halt auch selber nicht sagen, weißt du? Ich weiß nicht, wie die Perspektive von zum Beispiel Steve McQueen bei 12 Years a Slave war, der ja ein schwarzer Regisseur ist, der dieses monumentale Drama geschaffen hat, auf eine unheimlich realistische Weise, auf eine unheimlich bedrückende Weise, wo aber auch die Gewalt extrem an die Nieren geht.
Die Adventure Survival Show mit Hans Krokobrecher.
Eine Viertelstunde später.
Freunde, es hat funktioniert. Horst, so sein Name, und ich verstehen uns prächtig, da ich ihm seit 15 Minuten und 5 Bieren genau das sage, was er hören möchte. Versuchen wir es jetzt mal mit ein bisschen Konfrontation, um zu gucken, wie tief der Rassismus in ihm verwurzelt ist.
Und dann kommen die nämlich alle von ihren Bäumen runtergeklettert, diese ganzen Ja, die kommen mal hierher und nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
Und wandern in die Sozialsysteme ein.
Genau.
Während sie gleichzeitig alle Arbeitsplätze besetzen.
Genau so ist es.
Horst. Ich wage mal zu behaupten, das ist etwas undurchdacht, was du da von dir gibst.
Linkes Lügengewäsch. Freundchen, aber nicht mit mir. Es geht immer gegen die kleinen Leute und die deutsche normale Familie. Soll ich mal sagen, Alice Weidel. Die hat nämlich schon gesagt...
Ah, die Bundestagsvorsitzende der AfD?
Genau, die.
Die in einer lesbischen Beziehung mit einer Frau aus Sri Lanka in der Schweiz lebt und ihre Einnahmen dort versteuert?
Richtig, die...
Ja, hätte sich Piratenklausch nicht besser ausdenken können. Übel, wenn Realität die Satire überholt, hä?
Ja, Moment mal, aber die ganzen vielen Moslems...
Die 5,5% in Deutschland?
Hä? Mehr nicht?
Nein.
Sicher?
Ganz sicher.
Lügenpresse?
Bundesinnenministerium.
Mist.
Tja, brauchst du eine Stärkung?
Oh, voll gerne. Gibt's eine Currywurst mit Pommes?
Ah, sorry, Horst. Die Kartoffeln kommen aus Südamerika, Curry aus Indien und Ketchup aus China. Das können wir nicht machen, nicht wahr?
Mist.
Horst, du bist ein Rassist. Aber ich glaube, das muss gar nicht sein, oder?
Aber ich verstehe das alles nicht.
Ich doch auch nicht, mein Freund. Ich auch nicht. Aber ich denke nicht, dass die Leute, die uns sagen, dass die anderen schuld sind, nur weil sie ein bisschen anders aussehen als wir, es besser verstehen. Im Gegenteil, sie verstehen höchstens, wie sie sich unsere Angst zunutze machen können.
Ja, warte mal, du hast Angst?
Ja, sicher.
Ich dachte, du ringst mit Krokodilen und so'n Scheiß.
Na schon, aber weißt du, was das gegen das Ausfüllen meiner Steuererklärung ist?
Oh, krass, aber hey, du... Du warst doch nett zu mir und du hast mir zugehört.
Ja, auch nicht von Anfang an, gebe ich zu. Ist auch nicht immer so leicht.
Du, ich glaube, ich gehe jetzt mal heim. Ich muss ein bisschen nachdenken. So, soll ich dir ja noch helfen, diese Plakate abzuhängen?
Nein, lass mal. Die bleiben noch ein bisschen hängen.
Okay, na dann. Tschüss, Hans.
Tschüss, Horst. Ui. Oh. Tja, liebe Freunde, das war eine, Entschuldigung, ungewöhnliche Expedition heute, muss ich sagen. Aber ich mag es, überrascht zu werden. Und beim nächsten Mal wird's auch bestimmt wieder lustiger, versprochen.
Achtung, Baumfeld!
Oh, echt jetzt, Freunde? Euer Ernst?
Man muss auch ein bisschen das Genre berücksichtigen. Django ist auch noch ein Western und es ist auch noch eine Hommage an Western. Mhm. Und Tarantino nimmt diese Dinge gern hops.
Ja.
Also wir müssen da echt ein bisschen vorsichtig sein, wie wir differenzieren mit der Gewalt, weil das mischt sich.
Vielleicht, weil wir gerade genau bei der Thematik sind. Mhm. Also dieser Tarantino-Film hat ja wieder mehrere Vorbilder und hat mehrere Referenzen, wie das bei Tarantino normal ist. Und bei diesem Film ist, dass er sich des Genres des Exploitation-Movies angenähert hat und da speziell dem Blaxploitation-Genre. Mhm. Blaxploitation ist ein Kofferwort aus Black und Exploitation. Ganz kurz gesagt, Exploitation-Genre ist ein Filmgenre, was in den 70er Jahren so seine Blüte hatte. Es sind meist sehr trashige, sehr günstig produzierte und sehr gewalttätige, aber dadurch eben auch sehr überhöhte Filme, die B-Movie-Charakter hatten, die teilweise nicht so gut gemacht wurden, aber darüber hinaus einfach Kultstatus erlangt haben. Mhm. Und mit dem Aufkommen der Bürgerrechtsbewegung von Dr. Martin Luther King Jr. und in anderer Form Malcolm X in den 1960er Jahren suchte man im amerikanischen Kino nach einer Sichtbarmachung dieses neuen bürgerlichen schwarzen Selbstbewusstseins. Und eines davon war diese dezidiert afroamerikanische, also schwarze Exploitation-Filmmachart, Blaxploitation. Mhm. Was eben auch noch dazu gehört, ist, dass der Held in diesen Blaxploitation-Filmen meistens ein Überheld ist und so ähnlich wie das Django halt am Ende des Filmes tut, irgendwo reinkommt und ohne mit der Wimper zu zucken alle Typen um sich rum abballert und selber keinen Treffer abbekommt. Mhm. Einer der bekanntesten Filme aus diesem Genre ist Shaft, ja, von dem ich nur eins der vielen Remakes mit Samuel L. Jackson kannte. Shaft noch Fragen. Und die Anspielung geht so weit, dass Djangos Frau Broomhilda sogar diesen Namen als Nachnamen trägt. Sie heißt Broomhilda von Shaft. Also das ist eine ganz deutliche Anspielung auf dieses Genre. Mhm. Deswegen, um das kurz, diesen Exkurs abzuschließen, so auch die Frage weiße Sicht, schwarze Sicht. Tarantino hat eben unter anderen Referenzen sich eben auch des Blaxploitation-Movies zugewandt und eine Figur daraus erschaffen. Weswegen Django so ist, wie er ist und sich so verhält, wie er sich verhält.
Was macht Tarantino? Tarantino erzählt eine Geschichte, wo er den schwarzen Sklaven zur Hauptfigur und schließlich zum Helden macht und über die Tyrannei siegt.
Mhm.
Ja. Das ist die Geschichte, die Tarantino erzählt. Mal ganz aufs Niedrigste runtergebrochen, das ist der Elevator-Pitch, ja, der Geschichte. Und das für sich genommen ist für mich schon ein ziemlich klares Zeichen, dass er stellt sich ganz klar auf eine Seite.
Ja.
Es ist kein rassistischer Film. Ja, Punkt.
Mhm.
Das gab es mit der Thematik vorher noch nicht.
Ja.
Nicht in diesem expliziten Kontext.
Mhm. Nein, da gab es diesen Überhelden nicht, ne, der wie Django wirklich, wie du sagst, also wirklich literally das Haus in die Luft sprengt am Ende. Ne? Also nachdem er alle getötet,
ja,
hat. Also expliziter kannst du dich gar nicht rächen. Ne?
Naja, wenn man so will, dann ist das ja wirklich eine Heldenreise, die er antritt. Also wirklich von, er wird gerettet aus der Sklaverei oder freigekauft und arbeitet sich nach oben zum Meisterschützen und so alle Stationen, die er abklappert davor, die helfen ihm, am Ende das Ziel zu erreichen, das er sich gesetzt hat.
Genau wie in der Siegfried-Erzählung. Und da haben wir wieder ein weiteres Vorbild, eine weitere Referenz, auf die sich Tarantino diesmal bezogen hat. Sehr ungewöhnlich, weil sie sehr deutsch ist. Also in der Siegfried-Erzählung gibt es das Paar Siegfried und Brunhilde tatsächlich. Und ja, die Anspielung ist mit Broomhilda, der Frau von Django, ziemlich klar. Und es gibt sogar eine Stelle im Film, wo Dr. King Schulz das Django sogar erzählt, diese Geschichte.
Hm.
Tarantino hat sich in dem Film sowieso einer Menge deutschen Kulturguts bedient. Das ist ziemlich witzig. Es ist zum Beispiel auf der Plantage Candyland von Calvin Candy so, dass dort Für Elise von Beethoven gespielt wird, was der deutsche Zahnarzt und Kopfgeldjäger, der das eben von zu Hause kennt und weiß, was für ein kulturell hochwertiges Stück das ist, das nicht ertragen kann, dass auf dieser Plantage das gespielt wird. Hm. Er unterhält sich auf Deutsch mit Brunhilda, die das auch gelernt hat. Und was ich ganz besonders witzig finde, die Figur, die ganze Figur Dr. King Schulz ist sehr von Karl May beeinflusst und diesen deutschen Figuren, die es da auch in seinen Romanen gab. Mhm. Was explizit auch von Tarantino so bestätigt wurde, er hat nämlich erzählt, als er ein paar Jahre vorher wegen der Dreharbeiten zu Inglourious Basterds in Berlin war, hat er von einem Freund diese 60er-Jahre-Verfilmungen der Karl-May-Romane empfohlen bekommen und hat sie natürlich, weil er Tarantino ist, geliebt. Und hat dann auch mit diesen Filmen im Hintergrund, hat er dann auch die Figur des Dr. King Schulz dann auch entworfen, was ich sehr, sehr witzig und sehr schön finde.
Ja, das ist spannend.
Quentin Tarantino ist ja, wie man weiß oder vielleicht auch nicht weiß, ein großer Fan des Italo-Westerns. Mhm. Und zwar speziell die Italo-Western von Sergio Corbucci sind das, auf die er sich bezieht. Und gar nicht mal Sergio Leone, was man erwarten wollte.
Okay.
Das fängt an mit dem Titel des Films schon, Django. Es gibt einen Film genau des gleichen Titels von 1966, eben von Sergio Corbucci. Mhm. Da ähneln sich sowohl die Eröffnungssequenz als auch die Musik, als auch die Schriftzüge.
Okay.
Die ganz am Anfang da kommen. Also das wirkt fast wie eine 1:1 Kopie, wenn man so will. Und was ich sehr, sehr schön finde, was ich auch nicht wusste, der Darsteller des Django von 1966, Franco Nero, hat natürlich einen kleinen Gastauftritt, einen Cameo. Hm. Er kommt nämlich neben Django, neben Jamie Foxx an die Bar und fragt ihn, wie er heißt, explizit ihn. Und Django muss ihm dann sagen, wie er heißt und buchstabiert es ihm, berühmte Szene, und sagt dann so, ne, the D is silent. Woraufhin Franco Nero ihn anschaut und sagt, ich weiß. Und dann geht er.
Cool.
Tarantino ist halt dieser Liebhaber von diesen Filmen, ne? Und ja. Also, naja, der lässt sich das dann halt auch nicht nehmen. Ich finde das schon wirklich sehr schön und charmant. Ich meine, Tarantino ist mittlerweile nicht mehr independent, der ist A-Class.
Allein auch schon mit dem Budget von 100 Millionen US-Dollar. Hallo, da bist du nicht mehr independent.
Nein.
No.
Und dass der solche Liebeserklärungen an diese Filme halt raushaut und sich dann einfach den Django von 1966 einkauft,
ja,
damit der einen kleinen Satz spricht in seinem Film, das ist schon geil, finde ich.
Bom, 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 bom. Elfriede und Gisella.
In Kopfgeldjäger.
Ei, Elfried!
Ei, Gisella!
Das ist ja ekelhaft!
Ei, was dann? Das ist Kautabak. Den muss man ausspucken.
Kautabak? Oh, und ich hab mich schon gewundert, was das für ein ekelhaftes Kaubonbon ist.
Ei, du bist aber auch ein Greenhorn vor dem Herrn.
Jo, und deine verrückten Ideen bringen mich noch einmal ins Grab.
Wieso dann? Du hast doch gesagt, wir müssen unsere Rente aufbessern.
Aber doch nicht als Kopfgeldjäge. Mit Hüte und Pistole und allem. Ein bisschen noch hier nicht im Wilde Weste.
Aber in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nah genug.
Ach, na gut, von mir aus. Aber auf Pferde?
Ei, willst du lieber Bus fahren? Für den ÖPNV in Deutschland leben wir zwei nicht mehr lang genug.
Oh. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um hier raufzukommen?
Ich habe auch einen Tag extra eingeplant, für wenn der wieder runter muss.
Du alte Schabrack!
Psst, jetzt sei lieber mal ruhig. Die Brüsselbrüder müssen ganz in der Nähe sein.
Warum heißen die eigentlich immer so blöd?
Ein Wege der Alliteration.
Ah.
So, jetzt noch den Hügel ruf. Da unten, siehst du? Da haben sie ihr Lager aufgeschlagen.
Oh, das sind aber viele. Wie sollen wir zweites alleine schaffen?
Vielleicht kann ich euch weiterhelfen.
Hallo, junger Mann. Wer sind denn wir?
Mein Name ist Django. Django Freeman, Kopfgeldjäger aus Amerika.
Ui.
Aha. Und was machen Sie dann hier in MacPom?
Zahnarzttermin.
Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Waren Sie nicht mal bei GZSZ?
Das war mein Bruder Charles Rettinghaus.
Der hat eine tolle Stimme. Sonor und sexy zugleich.
Und Sie klingen genau wie er. Erzählen Sie uns doch noch ein bisschen was vom Kopfgeldjägern.
Ja, nun, wie ich sehe, kommt ihr anscheinend klar. Ich muss da mal. Hey, hört! Yeah, yeah!
Oh, was ein schöner Cameo.
Ei, ich dachte, es wäre irisches Vollblut.
Aber weiter mit den Brüsselbrüdern sind mir jetzt auch nicht gekommen. Apropos, was kriege ich mir eigentlich bezahlt für die ganze Quark hier?
Catering-Gutscheine.
Im Ernst? Ei, was ist denn das für eine Ausschreibung, bitte?
Statistenrolle.
Cut.
Ei, was ist da nu?
Haltet euch gefälligst ans Drehbuch, ja? Wisst ihr, was mich ein Drehtag hier kostet?
Ei, so viel ja offenbar nicht, Herr Regisseur, nehme ich an. Catering-Gutscheine, also wirklich.
Ey, wie kann man nur so krass materiell denken, Alter? Das hier ist Kunst, versteht ihr? Und die Erfahrung, die ihr dabei sammeln könnt.
Ist der bescheuert?
Nee, Künstler.
Sag ich doch. Weißt du was, Elfried? Also dafür ist mir unsere Zeit echt zu schad.
Du, wenn ich ehrlich bin, mir ach. Und ich hab gesehen, was es hier zu essen gibt.
Ich glaube, ich muss tatsächlich mal wieder zum Zahnarzt.
Ich glaube, ich auch.
Hätte mir das auch geklärt.
okay, krass. Wo wollt ihr hin? Hä? Halt, halt! Lass gefälligst die Kokosnüsse hier. Oh, Scheiße. Na gut, kein Problem, kein Problem. Dann mache ich es eben wieder selber. Okay, alles klar. Spür die alte Frau. Sei die alte Frau. Bom, 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 bom,
bom, bom. Elfriede und Gisela.
Wir könnten noch kurz darüber reden, dass der Haussklave Steven von Samuel Jackson gespielt eine sehr spezielle Figur ist in dem Film, weil er, ja, wenn man so will, die rassistischen Stereotypen seines Herrn entweder übernommen hat oder sich die zu eigen gemacht hat, um ein besseres Leben zu haben auf Candyland in diesem Haus. Mhm. Aber später, als Calvin Candy erschossen wird, ist Steven ja wirklich verzweifelt, ne? Und rennt auch zu ihm und hält ihn in den Armen und so. Also das ist alles ziemlich krass. Und das Aussehen von Steven bis hin zu dem weißen Haarkranz ist von Tarantino auch explizit an die Figur aus Onkel Toms Hütte angelehnt. Mhm. Wie findet ihr das denn mit Steven, diese Figur? Das würde mich interessieren.
Ist extrem ambivalent. Auf der einen Seite finde ich den köstlich unterhaltsam.
Ja, ist er auch, ja.
Auf der anderen Seite ist er halt wirklich. Also, ekliger geht's ja nimmer. Mhm. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich sagen kann.
Ja. Naja, die Frage ist also, unter normalen Umständen würde man ja sagen, naja, du wirst als Mensch gemessen an dem, was du tust und wie du dich verhältst. Und natürlich ist Steven in dem Sinne ein Schuft.
Ja, ja.
Aber du kannst es nicht trennen, finde ich.
Ich weiß, davon rede ich ja. Ne?
Weil es ist so eine besondere Situation. Es sind einfach keine normalen Umstände. Es sind widerliche Umstände. Und ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen zu dieser Figur, weil ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde tatsächlich. Und ich glaube, es könnte niemand machen. Und ich kann da gar nicht sagen, dass Samuel L. Jacksons Figur jetzt ein Schuft ist, weil er unmoralisch handelt oder weil er vielleicht selber einfach nur versucht, seinen Arsch zu retten oder so.
Nee, das meine ich ja. Das ist ja das, was ich, das ist ja das, was ich meine. Das finde ich ja so spannend daran. Ne?
Ja.
Aber ich finde das insofern sehr spannend, weil das eine Figur ist, die ich beim ersten Mal gucken auch nicht erwartet habe. Ne? Mhm. Da geht der Film schon relativ lange, schon fast 2 Stunden.
Ja.
Und dann kommen sie auf diese Farm, auf diese Plantage und dann taucht dieser Haussklave auf, ne? Dieser auch schon ältere.
Ja.
Das ist schon spannend, weil Steven sich natürlich irgendwie durchgeschlagen hat bis dahin, ne? Und irgendwie geguckt hat, dass er ja natürlich überlebt, dass er nicht misshandelt wird, etc., etc.
Er hat sich ja auch dadurch sehr viele Rechte erkauft durch seine Loyalität. Mhm. Ne? Er spricht mit Monsieur Candy ganz anders als alle anderen und er erlaubt sich in Anführungsstrichen Dinge, die Monsieur Candy sonst nicht durchgehen lassen würde bei anderen.
Ja, aber er ist natürlich auch ein Clown für Harlequin.
Total.
Also Calvin Candy genießt das natürlich auch. Er sagt, ach, der alte Schwarze, jetzt ist der wieder so verrückt und so, ne? Also
total. Ich weiß nicht, also sie planen, Brunhilde aus Candyland zu befreien, King Schulz und Django. Und King Schulz sagt, du musst einen schwarzen Sklavenhändler spielen. Und Django sagt, das ist das Niederste, was es gibt, was man sein kann.
Mhm.
Du wirst von allen verachtet und nicht mal ein Hausdiener ist so weit unten.
Ja.
Und ich glaube, dass das explizit eine Referenz, ein wie, wenn man so will, ein Foreshadowing, weil eben dann später diese Figur so etabliert wird, als natürlich ist er auch so lange schon da, weil er von Anfang an gelernt hat, in Anführungsstrichen das Richtige zu sagen und dann hat er dadurch dann natürlich diese Freiheiten und lebt auch so lange.
Mhm.
Ich glaube, dass der die älteste schwarze Person ist, die in diesem Film gezeigt wird.
Ja.
Weil er immer wusste, wie er seine Haut retten konnte, bis zu dem Zeitpunkt oder so.
Ja.
Ich finde, man hofft immer so ein bisschen, dass er das alles nur sagt und tut und dann am Ende aber trotzdem noch irgendwie den moralischen Kompass doch noch richtig einstellt.
Nee, hat er nicht.
Und wenn Jamie Foxx da nackt in dieser Scheune hängt und er den anderen rausschickt und geheimnistuerisch die Türen zumacht, ist ja kurz der Moment, wo man denkt, jetzt lässt er ihn frei.
Mhm. Aber macht er nicht.
Macht er nicht.
Nee.
No, no, no.
Nicht mal da. Nicht mal, wo der Herr tot ist.
Aber das ist wohl auch das Prinzip oder eines der Themen in dem Roman Onkel Toms Hütte. Hm.
Ja.
Wollen wir noch ein bisschen über SchauspielerInnen reden?
Können wir machen.
Gerne.
Ich fand ja spannend, Benni, dass du gesagt hast, dass du kein Fan von Christoph Waltz bist.
Ja.
Ja, ich auch.
Ja, er ist eine komische Figur. Mhm. Tarantino hat diese zwei Rollen, wo er so großartig spielt und auch verdient seine Oscars für bekommen hat, ihm auf den Leib geschrieben.
Ja.
Mhm. Und ich habe das Gefühl, sobald er eine Rolle antritt, die ihm nicht auf den Leib geschrieben ist, ist er ein bisschen ideenlos.
Ja.
Ja. Dann wird sich sehr auf diesen europäisch-österreichischen Charme irgendwie verlassen, ne? Der noch so neu ist oder neu war zu der Zeit für die AmerikanerInnen.
Ja.
Das Gefühl hatte ich auch manchmal.
Also Blofeld in Bond war nicht so toll.
Nein, der ist völlig blass geblieben, finde ich.
Ja, okay.
In Gottes Gemetzels fand ich ihn jetzt auch nicht so überragend.
Und ich fand ihn wirklich richtig schlimm in Wasser für die Elefanten. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es war dieser klassische, ich bin so böse, Bösewicht, aber keine Substanz dahinter.
Ja. In Green Hornet war er auch nicht wirklich geil. Mhm. Ich glaube, da war es sogar ein russischer Bösewicht.
Hm.
Keine Ahnung. Also irgendwie...
Ja, aber das ist so krass und das war auch so lustig, weil genau aus dem Grund habe ich Django lange nicht mehr gesehen und dann so im Vorfeld dachte ich, ah stimmt, der hat ja einen Oscar für bekommen, auch der zweite von dem Tarantino-Film wieder. Mhm. Dann hat es mich aber wieder so weggehauen, was er da in Django macht.
Ja.
Das ist so spannend, was du meintest, Paddy, ne? Also wenn ihm da was auf den Leib geschrieben wird, also das, glaube ich, könnte ihm in der Form auch erstmal keiner nachmachen, was er da macht.
Dr. King Schulz ist seine Paraderolle. Ich konnte mit Inglourious Basterds nicht so wahnsinnig viel anfangen und auch da mit Christoph Waltz. Mm. Ich glaube, ich habe auch ein Problem mit seiner Stimme.
Okay.
Ich glaube, das hängt viel damit zusammen.
Mhm. Ja.
Also der hat so einen komischen Stimmsitz, dass das irgendwie so ein bisschen knödelt.
Ja.
Knödelt?
Also er ist ein Typ auf jeden Fall.
Er ist ein Typ, ja.
Muss man mögen oder auch nicht.
Ja.
Ne?
Mhm.
Ja, aber in dem Film, wie gesagt, also Dr. King Schulz, ich habe wieder Tränen gelacht.
Mhm.
Ich fand das großartig.
Ja.
Und er ist auch wirklich eine sehr, sehr positive Figur in dem Film.
Mhm.
Neben Django die einzige Figur, vielleicht noch Brunhilde, die das Herz am rechten Fleck haben.
Mhm.
Ja.
Und die wissen, dass das ungerecht ist.
Mhm.
Er bezieht sich ja auch explizit auf die Sklaverei und sagt, eigentlich mag ich es nicht, aber ich bin jetzt hier in Amerika und ich muss irgendwie damit umgehen und dann nutze ich es jetzt erstmal für mich. Aber der moralische Kompass ist halt komplett richtig.
Ja.
Und er hat keinen Skrupel, Leute zu erschießen, aber nur, wenn sie was Böses gemacht haben.
Ja, und eben halt auch, weil er damit Geld verdient, was wiederum auch eine sehr amerikanische Sichtweise ist.
Ja.
So, ich habe einen Job und na gut, vorher war ich Zahnarzt, jetzt knall ich halt Leute ab.
Ja.
Ja, Leo DiCaprio ist auch, ne, fast wieder unnötig zu erwähnen, aber auch wieder fantastisch.
Ja.
Ja.
Widerlich.
Man hasst diesen Typen einfach. Man hasst ihn abgrundtief. Mhm. Und gleichzeitig muss man DiCaprio dafür bewundern, dass er das so macht.
Mhm.
Ich habe ein Making-of, so eine Featurette gesehen, in der Jamie Foxx erklärt hat, dass DiCaprio die ganze Zeit am Set ein schlechtes Gewissen hatte, weil er so widerlich seinen Kollegen gegenüber sein musste.
Krass, okay.
Das hört man immer wieder, dass der wirklich einfach ein super korrekter Mensch ist.
Ja.
Ja, ich meine, der hat ja auch immer seine deutsche Oma besucht in Oer-Erkenschwick. Ne? Also ich stelle mir das immer vor, wie er da reinkommt und so, oh, Leo, ach, du bist wieder so dünn geworden, setz dich, ich mach dir Spätzle. So, ne, also...
Voll, ja.
Das ist ja total krass. Er blutet ja wirklich in der Szene.
Ja.
Das ist demzufolge auch kein Fake-Blut, sondern echtes Blut, was er der armen Brunhilde dann ins Gesicht schmiert. Das fand sie, glaube ich, auch nicht so geil.
Ja.
Das wusste die nicht, dass das passiert.
Na ja, nein. Also, dass er da nicht ausgestiegen ist, weil es gibt der Szene einfach nochmal, ich weiß nicht.
Ja.
Ja.
Ich glaube, da bist du einfach dann so drin. Es ist ja seine Rage-Szene, ne?
Mhm.
Ich glaube, da bist du so voll Adrenalin.
Ja.
Wobei ich zwischendrin gedacht habe, wie passt das zusammen? Es sind doch ein paar Schnitte mit drin, Weitwinkel, Close-Up und so weiter. Haben sie das zwischendrin dann doch ersetzt durch Fake-Blut, weil er dann halt in diesem einen großartigen Take wirklich geblutet hat?
Mhm.
Oder hatte Tarantino zwei, drei Kameras gleichzeitig im Raum stehen?
Hm.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht.
Also beides möglich.
Ja.
Zumindest weiß man, dass er weitergespielt hat, obwohl er die Verletzung hatte.
Ja.
Ob man dann einen Cut gemacht hat, who knows.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Ja.
Ich finde, Kerry Washington spielt diese Brunhilde auch grandios.
Ja,
ist
eigentlich schade auch, dass sie als Figur wieder ein bisschen wieder im Sinne von, dass Frauenfiguren so oft untergehen.
Mhm.
Leider ja.
Ja.
Und dass sie eigentlich nur so als Love Interest irgendwie ein bisschen herhält für Django.
Ja.
Ja.
Ich meine natürlich, das ist, da sind wir wieder bei den Vorbildern, das ist die klassische Siegfried-Geschichte,
ja.
Ne? Siegfried, der den Drachen besiegen muss. Das ist auch das Blaxploitation-Genre, also Django, der Überheld ist, der die Weißen alle abknallt. So.
Ja.
Sie hat so ein paar Momente, finde ich, wo sie das im Spiel dann auch so ein bisschen bisschen parodiert und karikiert. Und das ist sehr witzig und sehr süß.
Ja. Also ich finde, sie ist ja dann doch relativ häufig zu sehen. Mhm. Und da spielt sie einfach eine wahnsinnige Bandbreite.
Das meine ich, ne? Obwohl die Figur halt so klein ist eigentlich, ne? Aber sie macht da, ja. Sie macht da super was draus.
Was ich halt so krass finde, dieses eben, das ist dann bestimmt auch wieder so ein Zitat, aber wenn sie Django das erste Mal wieder sieht nach Jahren und dann...
Ja, natürlich.
Sie kippt, die Schauspielerin kippt ja. dieses Glas zur Seite und aus und dann fällt sie, aber es ist so 10 Sekunden irgendwie.
Ja, ja. So geil. Und sie fällt auch schön zur Seite, damit ja, sie sich ja. nicht wehtut. So. Das ist,
ja.
ja, das stimmt.
Und jetzt müssen wir natürlich noch über the motherfucking God Jamie Foxx sprechen.
Ja, ja. Da habe ich vielleicht eine unpopuläre Meinung zu.
Okay. Dir gefällt's nicht?
Ich finde tatsächlich, er ist von, ich sag mal, allen Hauptfiguren die schwächste.
Mhm. Okay.
Um das ein bisschen zu vertiefen, es macht zu gewissen Teilen natürlich auch Sinn. Er ist nicht der, der die Geschichte zum Laufen bringt. Mhm. Er ist der, der letztendlich die Prämisse liefert, was das Ziel letztendlich ist. Aber er ist nicht der aktive Part, weil er es auch nicht machen kann. Mhm. Er ist ein schwarzer Mann im Tennessee, im rassistischen Amerika. Mhm. Er kann de facto ohne Schulz nichts erreichen.
Mhm. Ja.
Also ich finde, er findet so zu seiner Stärke, je näher sie Brunhilda kommen,
mhm.
auch wie er seine Rolle dann als Mandingo-Händler auch spielt, vollkommen souverän durch,
ja.
ohne mit der Wimper zu zucken, weil er einfach weiß, wofür er es tut.
Ja, im Großen und Ganzen finde ich schon auch diese Figur, die Jamie Foxx da spielt und diese Wandlung, die diese Figur durchlebt und wie er aufblüht sozusagen, finde ich großartig auch gespielt.
Mhm.
Schicksalsstunde mit Madame Mimosa Mamuschka Mustermann.
Willkommen in Madame Mimosa Mamuschka Mustermanns Wahrsager-Saloon. Sagen Sie nichts.
Jetzt halten Sie mal die Füße still, Lady. Ich habe nicht viel Zeit. Mein Name ist Django Freeman. Das D ist...
Stumm, ja, ich weiß. Ich bin Madame Mimosa, das ist mein Fisch Franz. Was kann ich für dich tun, Django?
Ich und mein Partner haben da was vor. Ist eine gefährliche Sache. Das bereitet mir nachts ein bisschen Zahnschmerzen.
Oh, direkt gegenüber ist ein hervorragender Zahnarzt, Praxis Donowitz. Fragen Sie mal nach.
Ach, das war anders gemeint.
Ach so, im übertragenen Sinne?
Bin ich sicher.
Sie sind nicht sicher, ob Sie das im übertragenen Sinne gemeint haben?
Bin ich sicher, was im übertragenen Sinne heißt.
Das heißt, Sie machen sich Sorgen.
Dann ja.
Ja, was?
Ja, ich meinte das im übertragenen Sinne.
Gut. Und wie kann ich nun helfen?
Wir reiten nach Candyland, um meine Frau zu befreien. Würde gerne wissen, ob wir es da lebend rausschaffen.
Na, warum nicht gleich so? Folgen Sie mir.
War schon bei einem alten Apachenhäuptling. Der hat allerdings nur Unfug gefaselt.
Oh Gott, Sie waren beim alten Eldo? Das war Geldverschwendung, mein Freund. Da sind Sie bei mir besser aufgehoben. Wo habe ich das jetzt wieder? Ach, immer diese Unordnung. Ah, hier. Ich befrage den White Cake mit ein bisschen Schießpulver für den nötigen Knalleffekt. Aufgepasst! Ich beginne.
Wenn am Stichtag der bärtige Mann und sein Gefährte im Namen des Gesetzes losreiten, wird der Kollateralschaden nicht zu vermeiden sein, denn die Musik spielt blind, wenn der Boss ein Scharlatan ist. Denn auch wenn es 1 Million Wege gibt, muss die Seele ausharren, denn es führt kein Weg nach Hause. Der Säugling steuert das Geschick entgegen einer unglaublichen...
Spinne! 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 Auf dem Tisch! Auf dem Tisch! Spinne! Oh, ich hasse diese Viecher! Mach sie weg! Mach sie weg! 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 Oh, danke, Django.
Naja, das hat immerhin mehr Sinn gemacht als das, was der Apache gesagt hat.
Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Das macht dann $12.
Oh, ganz schön happig.
Bezahlen Sie erstmal Schutzgeld an die Vega-Brüder, dann reden wir weiter.
Machen Sie es gut, Lady. Und danke für alles. Mach's gut, Franz.
Jetzt eine Red Apple zur Beruhigung. Oh ja.
Ich habe mich wieder sehr gefreut über die Kuckucks-Clan-Szene.
Oh ja.
Ja.
Grundsätzlich großartig. Ich hatte mich nur gefragt, ob es die wirklich braucht, weil... Ja. Ne, du hattest am Anfang schon gesagt, Tom, es hat halt schon teilweise ein oder zwei Längen, wenn man ein bisschen kürzer machen könnte. Also 2,5 Stunden wären auch nicht verkehrt gewesen. Ja. Aber ja, die Szene an sich mit dieser beginnender Kuckucksklan, meine Frau hat die Kapuzen genäht, ich hau ab, ihr Arschlöcher. Ja, ist witzig, aber ich finde es so fehl am Platz, weil mir in diesem Film an keiner Stelle zum Lachen zumute ist. Und ich denke auch nicht krass die ganze Ballerei oder die Brutalität, sondern ich sitze eigentlich nur da und denke mir, wie schlimm.
Mhm. Okay, krass. Ich finde, der Film gibt einem da durchaus die Lizenz, auch zu lachen.
Ich wollte gerade sagen, das sagt der Tarantino auch selbst, weil er das selber auch gefragt wurde. Er hat gesagt, natürlich darf man auch lachen. Ne? Also in seinen Filmen darf man immer lachen.
Wenn sie da losreiten und einer schreit, ich sehe einen Scheißdreck in dem Ding, da muss ich aber lachen. Ich kann nichts sehen, ich kann nicht anders.
Oder es wird dann so ausmeandert, ist so geil. Ihr wisst es, ja, jetzt gerade geht's, aber wenn ich anfange zu reiten, dann rutscht mir das über die Augen und dann. Aber daran ist er ja King, ne? Ich erinnere nur an die Eröffnungsszene von Reservoir Dogs.
Auch, ja.
Also, wo sie einfach gefühlt eine Viertelstunde über das Für und Wider von Trinkgeldern debattieren, ne?
Mhm. Auch die Viertelpfunde mit Cheese-Szene, auch so ein Ding. Und denkst so, warum reden die eigentlich darüber?
Ja, na klar. Ja. Also, es sind immer mal wieder so in seinen Filmen. Das zieht sich ja durch die ganzen Filme, so Kammerspiele mit so Dialogen, die wirklich auch großartig beobachtet sind von Tarantino. Ne? Der kann wirklich gut schreiben. Mhm. Und ich glaube, der denkt sich dann halt immer, den gönne ich mir jetzt, den Moment. Ja. Den nehme ich mir jetzt einfach, weil ich da Bock drauf habe.
Ja, wahrscheinlich.
Und das ist ja auch dann, glaube ich, dieses Trash-Element in diesem Film und auch in den anderen, die er sich gönnt. Mhm. Es kommt ja mehrmals so ein Zoom auf so eine Figur.
Ja.
Und es kommt immer ein Sound. Es kommt immer ein mit diesem. Es ist ja völlig absurd. Aber das gönnt er sich.
Übrigens, auch wo wir davon reden, auch sehr geil. Die Musikauswahl ist natürlich auch wieder grandios. Mhm. Die Songs, die da gesungen werden, quasi beschreiben, was gerade passiert. Wie das in diesen völlig drüber B-Movies aus den 70ern war.
Ja.
Dieses Django-Lied, das gab's doch.
Ich glaube, das gab's vorher, ja.
Das Hauptthema, die Main-Theme, stammt natürlich aus dem Originalfilm von 1966, Django, komponiert von Louis Bacalov und Rocky Roberts.
Mhm. Ah, ja.
Und wen wir natürlich auch in dem Zusammenhang nicht vergessen dürfen zu erwähnen, ist Ennio Morricone. Yeah. Ennio Morricone ist ein italienischer Komponist und der ist wirklich der Italo-Western-Komponist. Mhm. Spiel mir das Lied vom Tod, zwei glorreiche Halunken, The Hateful Eight für eine Handvoll Dollar, etc., etc., etc. Also, ja, da hat er sich wirklich The Big Brain, The Man für den Italo-Western besorgt.
Cool.
Das war bei Hateful Eight, das war nicht Django.
Ja, genau.
Also, ich hatte es irgendwie so verstanden, dass es jetzt Django meinst. Sorry.
Tja, liebe Plauschspieler, was sollen wir euch sagen? Den kann man schon sich sehr gut angucken, den Film, würde ich sagen, oder? Und der ist schon eine spannende Geschichte.
Man muss Tarantino, man muss es mögen.
Ja.
Definitiv. Weil sonst wird es einem nicht gefallen.
Ja.
Mhm. Ich glaube, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, weil man verstrickt sich. Mhm. Weil letztendlich ist es dann immer noch ein Tarantino-Film und Tarantino macht irgendwie dann doch, was er will.
Ja.
Und er scheißt auch ein bisschen drauf, ob sein Film jetzt mega super gut ist oder nur in seinen Augen mega super gut. So.
Mhm. Ja.
Deswegen, jeder hat seine eigene Meinung dazu. Und jetzt verpisst euch und guckt den Film.
warte, reicht das als Verabschiedung? Irgendwie ist es so, sollen wir mit einem Happy, hey oder ciao oder irgendwas enden oder so? Weil ich weiß es nicht.
Happy, ciao.
Okay. Happy, ciao.
Happy, hippo, ciao.
Ihr seid scheiße. Nein.
Nee, ich finde das okay tatsächlich, wenn es.
Ja, okay.
Alright. Das war die 7. Episode der 3. Staffel von Piratenplausch, diesmal mit Django Unchained. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns euren FreundInnen, eurer Familie, Filmnerds und Comedy-Fans. Wenn ihr mögt, gebt uns doch gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über euer Feedback, gerne auf Instagram oder Facebook, da findet ihr uns unter dem Accountnamen Piratenplausch. Wir freuen uns riesig, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
Hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag von bewegten Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, Piraten, mach die Leinen los, Anker richten, Mikro richten, das wird ganz groß.